Das heißt, Markenarbeit wird ein Stück weit im Gegensatz zu Marketing, und das sage ich jetzt mal bewusst überspitzt, aber Markenarbeit wird ein Stück weit wirklich erstmal im Inneren gemacht und dann fragt man in so einem zweiten Step erst, und wie kriegen wir das Ganze denn auf den Markt?
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldana Bravo und dem Inhaber der Embiss Akademie, Markus Bockhorny.
Herzlich willkommen zu unserem Treffpunkt Marketing. Die heutige Frage, wie positioniere ich mein Unternehmen als Marke, ist auch ein Thema, das ich mir als Inhaber der Marke Embiss ganz oft stelle. Als ich vor 20 Jahren die Embiss Akademie gegründet habe, war alles relativ stabil. Aber jetzt verändern sich die Rahmenbedingungen extrem schnell. Nicht nur die Pandemie, auch technologische Aspekte oder gesellschaftliche Entwicklungen haben einfach den Anspruch der Teilnehmenden an die Formate, Flexibilität und Individualität massiv verändert. All das zwingt uns irgendwie dazu, unsere Positionierung immer wieder zu schärfen, gegebenenfalls sogar komplett zu hinterfragen. Und deshalb bin ich heute besonders gespannt auf den Austausch, möchte aber natürlich zuerst mal meine Co-Moderatorin, die Sabine, begrüßen. Hallo Sabine.
Hallo Markus. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja wirklich lange nicht mehr gesehen und habe mich auch mit dem Thema Positionierung beschäftigt. Um die aktuelle Positionierung der Embiss zu erforschen, habe ich mir ein kleines Experiment erlaubt. Ich habe ChatGPT folgende Aufgabe gestellt. Bitte erstelle eine Übersicht der Anbieter von Weiterbildungen im Bereich Online-Marketing. Bitte nenne die Namen der Unternehmen, wie lange sie am Markt sind und wie sie sich positionieren. Erkläre zu jedem der Anbieter in einem Satz das Alleinstellungsmerkmal. Nenne die 6 führenden Anbieter. So, das war die Aufgabe. Innerhalb weniger Sekunden hatte ich eine Auflistung. Die gute Nachricht ist, die Embiss ist dabei. Aber sehr kurz und knackig. Also zum Thema Positionierung hatte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet, aber ich erzähle dir jetzt mal, was rauskam. Embiss Akademie am Markt seit 2001. Positionierung. Fokussiert auf praxisnahe Seminare und Inhouse-Schulungen im Bereich Online-Marketing. Angeboten an verschiedenen Standorten in Deutschland. Alleinstellungsmerkmal. Kleine Gruppen von maximal 12 Teilnehmern und ein hoher Praxisbezug durch erfahrene Trainer, die selbst aktive Online-Marketer sind. Embiss ist bekannt für seine detaillierten und anwendungsorientierten Schulungsunterlagen sowie den kontinuierlichen Praxisbezug der Seminare. Ende. So, Markus, jetzt bin ich gespannt. Was sagst du? Ist schon alles dabei, was die Embiss ausmacht? Fehlt dir was oder stimmt irgendwas gar nicht?
Naja, also zumindest mal ein paar Sachen sind schon mal korrekt, dass 2001 das Ganze losging, dass wir praxisnahe Seminare zum Thema Online-Marketing machen. Das passt schon alles. Die Frage ist natürlich, ob jetzt 12 Teilnehmer ein Alleinstellungsmerkmal ist oder Seminarunterlagen ein Alleinstellungsmerkmal. Also das sehe ich natürlich ein bisschen anders. Aber grundsätzlich freut es mich natürlich, dass wir von Haus aus mal in der Auflistung dabei waren. Aber man sieht schon, dass die Informationen natürlich wie halt von KI üblich zusammengetragen werden. Deswegen sind halt auch solche Informationen wie zum Beispiel die Standorte, die ja eigentlich jetzt nach der Pandemie keine große Relevanz mehr spielen, hier noch genannt. Aber grundsätzlich möchte ich mal zusammenfassen, dass es nicht falsch ist, was da steht, und dass ich nochmal unterstreichen möchte, dass ich froh bin, dass wir dabei sind.
Das ist ganz wunderbar. Ich finde, es fehlt ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Ich habe in den letzten halben Jahr auch ein paar Interviews mit ehemaligen Teilnehmenden durchgeführt, und was ich da irgendwie so richtig cool fand, die waren alle so begeistert, dass wir so verständliche Seminare machen, dass die Inhalte so verständlich transportiert werden und dass man so auf Augenhöhe diesen Wissenstransfer bewerkstelligt. Und das fehlt mir so ein bisschen, aber vielleicht müssen wir einfach diese Inhalte oder dieses Alleinstellungsmerkmal auch noch ein bisschen besser kommunizieren.
Da magst du recht haben. Also die Kommunikation ist natürlich auch wichtig. Die Frage ist dann auch, über welche Wege und wie man das Ganze in eine Story verpackt. Aber natürlich kann man jetzt das Ganze auch so sehen, vielleicht sehen wir das Ergebnis jetzt von ChatGPT her auch ein bisschen zu kritisch und sollten vielleicht einfach mal zum Verständnis das ganze Thema mal von Anfang an aufrollen und uns die Frage stellen, was ist denn Positionierung überhaupt? Was bedeutet denn das Ganze? Und dazu möchte ich unsere Embiss-Trainerin und Brand-Expertin Dr. Rebecca Belverdiresi-Kochs begrüßen.
Hallo ihr beiden, schönen guten Tag.
Hallo Rebecca, wir diskutieren gerade so das Thema Positionierung und wie ich meine Marke oder mein Unternehmen als Marke positioniere. Und da stellt sich für uns so die Frage, was bedeutet Positionierung eigentlich?
Ganz gute Frage, die stelle ich mir auch immer wieder in vielen Projekten und das ist so eine Frage, die wird mir auch immer wieder gestellt und ich muss ganz offen sagen, je nachdem, aus welcher Disziplin du kommst, ob du halt eher aus der klassischen BWL kommst oder ob du halt aus der Markenkommunikation kommst, da gibt es immer so unterschiedliche Antworten. Also es gibt jetzt nicht so diese eine ganz klare Definition, die sagt, Markenpositionierung ist nur das eine. Du kannst natürlich Positionierung sehr stark begreifen in Richtung Leistungsbeschreibung. Das ist, glaube ich, bei so ganz klassischen, wenn man jetzt so Suchanfragen bemüht, ne, dann wird halt Marke und Positionierung am Markt halt sehr häufig quasi gleichgesetzt mit so einer, ja, Leistungsbeschreibung. Was bietet man eigentlich? Für wen bietet man das? Wie sind Dinge aufbereitet? Wie ist eine Preisstruktur? Aber das hat eigentlich gar nicht so sehr etwas mit Positionierung auf, sage ich mal, einer emotionalen Ebene zu tun, sondern wenn man über dieses Thema Marke und Positionierung spricht, dann geht es gleichzeitig auch immer darum, wie können wir eigentlich eine gewisse Einzigartigkeit erzeugen? Wie können wir uns wirklich differenzieren? Und zwar nicht nur auf so einer reinen Informationsebene, sondern auch auf einer emotionalen Ebene. Das heißt, wie können wir eine Verbindung zur Zielgruppe aufbauen und das eben auf eine einzigartige Art und Weise? Und da gibt es dann natürlich auch ganz viele unterschiedliche Hebel, Mechanismen, Kanäle, die wiederum halt auch sehr unterschiedlich funktionieren. Aber Positionierung als Marke heißt halt im Endeffekt, dass man alles mit betrachtet, dass man sich selber verortet, nicht nur in Sachen Preis und Qualität, sondern auch in Sachen Emotionalität. Welche Assoziationen werden eigentlich mit mir in Verbindung gerufen, wenn ich als Embiss besonders, sage ich mal, lebensecht Infos sozusagen vermitteln kann und halt sehr, ja, sehr greifbar bin, dann ist das ein ganz klarer Bestandteil meiner Positionierung als Marke und hebt mich tatsächlich vom Wettbewerb ab. Das heißt, wir haben hier ein ganz wesentliches Differenzierungsmerkmal.
Mhm. Du sagst Differenzierungsmerkmal, du hebst dich vom Wettbewerb ab. Macht es Sinn, wenn sich Marken da vorher schon mal Gedanken über ihren USP gemacht haben? Also wie wichtig ist das Thema Unterscheidung wirklich?
Ja, ich glaube, Thema Unterscheidung ist wichtig, also ist extrem wichtig. Große Marken, also Marken, die halt auch sehr stark, sagen wir mal, sich über den Preis regulieren, ne, und Premium-Marken sind, da hebt man sofort auf das Thema Unterscheidung ab. Aber ich glaube, gerade auch in einem Segment, wo man vielleicht im Fast-Moving-Consumer-Goods-Business ist, ne? Wenn man jetzt Kekse verkauft, kann man halt sagen, okay, ich verkaufe Butterkekse, bin keine Marke, weil es ist vielleicht so ein Artikel, der so super niederschwellig ist und einfach in den Einkaufswagen wandert. Aber auch da sieht man ja sofort, dass es gewisse Präferenzen gibt, ne? Man kauft halt gewisse Kekse, weil man da auch gewisse Verbindungen mit hat. So, sag ich mal, eine gedankliche Verbindung, sei es, dass sie mich an die Kindheit erinnern, sei es, dass ich damals mit meiner besten Freundin erstmal über meinen Schwarm gesprochen habe, als ich die Kekse gegessen habe. Also das heißt, man hat halt gewisse Verbindungen, Assoziationen, man hat gewisse Gedankengänge im Kopf und die prägen im Endeffekt dann halt meine Präferenz. Also sowohl im hochpreisigen Segment als auch im niederpreisigen Segment. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema USP und Marke, also beides zusammengedacht, also Differenzierung insgesamt, das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ansonsten sind wir beliebig. Ne? Also ich werde halt auch häufig so gefragt, in Zeiten von ChatGPT, wie wichtig ist denn da noch Marke? Ne? Weil ich meine, Inhalte kann ich mir halt relativ schnell generieren lassen. Aber das ist ja genau das Problem. Die Inhalte können sich ja alle anderen auch schnell generieren lassen. Und die Frage ist natürlich, was zeichnet uns aus? Was macht uns besonders? Warum solltest du bei mir kaufen? Warum solltest du dich bei mir beraten lassen? Warum solltest du bei uns eine Schulung buchen? Warum? Ne? Also so dieses Warum-Bedürfnis zu beantworten und irgendwie tatsächlich nicht nur explizit jedes Mal zu beantworten, sondern irgendwie so eine mitschwingende Aura. Das soll überhaupt nicht metaphysisch sein, ne? Soll gar nicht jetzt danach klingen, aber tatsächlich so eine gewisse Ausstrahlung zu haben, eine gewisse Strahlkraft zu entfalten und kontinuierlich daran zu arbeiten. Das ist halt eigentlich Markenarbeit. Und das halte ich in der heutigen Zeit, wo vieles tatsächlich sonst in Beliebigkeit abdriftet, total wichtig, egal ob jetzt Hochpreissegment oder halt Niedrigpreissegment, ne?
Das heißt, die Nutzenkommunikation muss auf zwei Säulen stehen. Erstens mal der klare Nutzen, billig in deiner Nähe, hochpreisig, je nachdem, was man für einen Wunsch hat. Das ist der eine Nutzen. Der andere aber auch Emotionen, passt diese Marke genau zu mir?
Ja.
Also passt auch diese Marke zu meinen Bedürfnissen als Mensch, als Gastgeber, als Mutter, als was auch immer. Aber wie komme ich denn da drauf? Also wir haben jetzt eingangs schon ein bisschen so über die MBIS so uns unterhalten und natürlich fallen uns verschiedene Merkmale auf. Du hattest vorhin von Leistungsmerkmalen gesprochen, ja. Und ChatGPT hat ja genau diese Leistungsmerkmale erkannt. Also 12 Teilnehmer, praxisorientiert und solche Geschichten. Aber wenn wir jetzt noch tiefer auch in die Emotionen einsteigen wollen, welche konkreten Fragen muss ich mir denn da als Marke stellen, wenn ich mich positionieren möchte?
Ja. Genau, also das ist halt wirklich Markenarbeit, fängt halt zunächst an mit so einer wirklich inhaltlichen Arbeit. Das ist auch so eine Arbeit, die mache ich, um ehrlich zu sein, sehr gerne. Und das ist eine Arbeit, die unterläuft, also oder die durchläuft jedes Unternehmen sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und bei manchen dauert es nur ein paar Wochen, bis man so einen Prozess durchlaufen hat. Bei anderen dauert es bis zu einem Jahr. Das zeigt schon, wie verschieden das ausgeprägt ist. Aber so ein paar Kernfragen, die sich jedes Unternehmen jenseits der Produktkomponente oder der Leistungskomponente stellen sollte, ist eigentlich, wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Was treibt mich an? Das heißt, was ist meine Mission? Was ist meine Markenvision? Also wo möchte ich denn eigentlich hin? Bei so Non-Profit-Organisationen ist immer die Frage, wie können wir eigentlich die Welt ein Stück besser machen? Also so diese große Frage nach dem, warum tun wir das und wo wollen wir denn eigentlich hingehen? Also wirklich dieses, was sind meine Werte? Was sind meine Attribute? Was sollen andere Leute mir zuschreiben, wenn sie mich sehen? Ne, nehmen wir mal jetzt den Fall, dass ich viel in der Beratung unterwegs bin. Da gibt es ja durchaus sozusagen Eigenschaften, die in mich hineingelegt werden sollen, die dann irgendwo meine Personenmarke oder meine Beratermarke dann ausmachen. Und das kann zum Beispiel sein Professionalität, das kann aber auch je nach Beratungsbusiness sein, Offenheit, Nahbarkeit, der kann man alles erzählen, ne? Also so gewisse Dinge, die dann eben an dich herangetragen werden. Ich kann dieser Person vertrauen. Und man muss sich wirklich fragen, auch im Unternehmenszusammenhang, welche Attribute sollen mir denn zugeschrieben werden? Bin ich halt fürsorglich? Bin ich rebellisch? Bin ich besonders nachhaltig? Bin ich sozialverantwortlich? Also welche Eigenschaften sollen mir zugeschrieben werden und welche Eigenschaften passen wirklich widerspruchsfrei zu meinen Werten, die ich als Unternehmen dann eben auch vertrete, für die ich einstehe? Das heißt, wir müssen uns fragen, was treibt mich an? Und dann auf der anderen Seite wirklich auch, wenn ich einmal ja meine Antreiber und das, wie ich wirken möchte nach außen, identifiziert habe und sozusagen zurechtgezurrt habe, dann ist ja immer die Frage, was ist eigentlich meine Mission? Also wo stehe ich gerade? Warum mache ich eigentlich meinen Job? Ne, ich möchte Menschen befähigen, jetzt wie für MBIS. Ich kenne eure tatsächlich dahinter gelagerte Marke nicht, aber es ist ein sehr, sehr starker Motivator zu sagen, man möchte zur Befähigung von Menschen beitragen. Das ist auch ein super, super Wert. Das ist auch ein Wert, den jetzt beispielsweise dann viele Trainer halt, glaube ich, so mit unterschreiben könnten. Weil das ist irgendwie das, wenn man merkt, ha, es macht Klick, dann hat man als Trainer auch immer so dieses kleine intrinsische Dankeschön, ne, was man dann so bekommt und was einem irgendwie auch gut tut. Und jenseits der Mission ist halt wirklich immer die Frage, wo wollen wir denn auch als Company hin und wie passt das dann auch wiederum zu unseren Werten? Und ne, in der Visionsarbeit muss man sich einfach nochmal fragen, wo wollen wir auch in 5 Jahren stehen und was wollen wir da erreicht haben? So. Und das sind so die ersten klassischen Eckpfeiler. Das heißt, Markenarbeit wird ein Stück weit im Gegensatz zum Marketing, und das sage ich jetzt mal bewusst überspitzt, aber Markenarbeit wird ein Stück weit wirklich erstmal im Inneren gemacht und dann fragt man in so einem zweiten Step erst, und wie kriegen wir das Ganze denn auf den Markt? Ne, also erst da fängst du dann an, wirklich dann über die Zielgruppe nachzudenken und wie nimmt die deine Marke dann sozusagen wahr. Aber Markenarbeit ist halt wirklich so, ja, eine Fundamentarbeit. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch immer, dass sie halt wirklich nicht nur nach außen strahlt und dann sozusagen das Fundament auch von Marketingaktivitäten, von Salesaktivitäten ist. Eine Marke, die sehr fürsorglich ist, kann keinen Sales aufbauen, der pushy und mit Drücker Methoden sozusagen arbeitet. Ne, das ist halt so ein Widerspruch in sich. Aber da muss erstmal sozusagen in der Markenarbeit das Fundament legen und dann eben kannst du Ableitungen für einzelne Abteilungen an der Stelle treffen.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, das ist Fundamentarbeit und man muss das Fundament legen. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich stelle jetzt das alles mal auf den Prüfstand oder ich fange jetzt mal an, bei Null, sage ich mal, ich tue so, als würde ich bei Null beginnen und hinterfrage das Ganze und möchte jetzt ein solides Fundament legen und möchte jetzt hier meine Positionierung, meine Marke mal so erarbeiten und das Ganze mal zusammentragen und festigen. Wie gehe ich denn da vor? Also hast du irgendwelche konkreten Tipps oder Beispiele, wie man da ganz pragmatisch das anpacken kann?
Also du meinst jetzt wirklich so in einem ersten Step?
Ja.
Ja. Ja, da gibt es halt unterschiedliche Methoden und Vorgehensweisen. Wenn du jetzt schon ein Unternehmen hast und willst einfach nochmal eine Bestandsaufnahme machen, dann macht es halt Sinn, erstmal so ein Markenaudit zu machen und dir anzugucken, wie transportieren wir denn das Thema Kultur? Welche, auch im Bereich Mitarbeiter, welche Benefits liefern wir sozusagen? Also du schaust dir nochmal ganz genau an, was sind sozusagen deine Leistungspunkte auf einer Informationsebene? Wie transportierst du Kultur? Wie ist deine Tonalität? Wie ist deine Gestaltung? Und du gehst halt verschiedene Punkte durch, von einer visuellen Ebene über eine sprachliche Ebene, inhaltliche Ebene. Was kommt denn eigentlich so rüber? Und man kann sich auch gerne dann nochmal Wettbewerber angucken und auch da schauen, wie positionieren die sich denn eigentlich. Und in der Regel, also ne, man kann es einmal durch, sag ich mal, ein Markenaudit lösen, wo du dann wirklich dir einfach anguckst, ne, wie kommen wir an gewissen Touchpoints rüber und deckt sich das überhaupt mit unserem Selbstverständnis? Und dann kannst du natürlich auch nochmal einen grundsätzlichen Markenworkshop machen, wo du wirklich nochmal in die Selbstreflexion gehst und mit Entscheidungsträgern in der Regel, vielleicht aber auch über eine interne Umfrage, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, aber das ist eigentlich ein gutes Mittel, abfragst, wie werden wir eigentlich wahrgenommen, um dann mal einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Wollen nicht immer alle Unternehmen und Organisationen, ist aber sehr zielführend und meistens kann man aus diesen Umfrageergebnissen viel ableiten. Oder du gehst halt hin und stellst nochmal gegenüber, das ist die Marke jetzt, wie wollen wir denn eigentlich wirken? Und deckt sich das mit unserem Bedarf und sind wir halt so, wie wir uns irgendwann mal konzipiert haben? Ist das noch aktuell? Ist das noch zeitgemäß? Müssen wir da nochmal ran? Aber es wären jetzt so pragmatische Dinge, wie man dann doch in diesem recht abstrakten Feld vorgehen kann. Was ich nicht gut finde, muss ich ganz offen sagen, also ich komme ja selber auch aus dem Agenturwesen und trotzdem kann ich eigentlich nur davon abraten, dass man vielleicht zu der Erkenntnis kommt, naja, unsere Marke ist in die Jahre gekommen und damit meint man das Corporate Design. Und dann gibt man sich anstatt, sage ich mal, einem schicken Grau, ein schickes Grün und denkt sich, ah, jetzt sind wir nachhaltig. So einfach ist es dann nicht, ne? Also das heißt, man sollte auch da wirklich erstmal inhaltliche Arbeit leisten, bevor man dann im Endeffekt Ableitungen fürs Design trifft. Mhm. Ich habe aber so ganz konkret auch, sage ich mal, größere Organisationen, so aus dem universitären Bereich. Und dann hat man Dinge, dass man merkt, in der Markenarbeit ist eigentlich was Visionäres herausgekommen. Man schreitet mutig voran und dann sieht man aber, die Kommunikation hält sich bislang immer sehr klein. Das heißt, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind sehr dezent und verhalten und halt wenig plakativ und nach außen gehend, also wenig so extrovertiert. Und das ist natürlich dann immer, wenn man das einmal festgestellt hat und hat dann definiert, naja, wir wollen in Zukunft aber prägnanter, boldiger, mutiger sozusagen an den Markt gehen und kommunizieren, dann leiten sich natürlich auch fürs Design Sachen ab. Aber einfach zu sagen, naja, wir sind jetzt Nachhaltigkeit, oder wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein, deswegen machen wir uns ab jetzt in Grün, das macht halt wenig Sinn.
Ja, also das ist echt ein schönes Beispiel mit dem Grün und einfach, dass CI eben damit nichts zu tun hat, aber sich dann am Ende dann doch natürlich Rückschlüsse daraus ergeben können auf das CI, je nach Positionierung. Das ist jetzt quasi, das wäre auch meine nächste Frage eigentlich gewesen, gibt es denn typische Fehler, die man in diesem Prozess machen kann? Jetzt hast du diesen Fehler eigentlich mit der CI schon genannt. Hast du denn noch ein, zwei Fehler, so als kleinen Tipp, die man tunlichst vermeiden sollte am Anfang?
Ja, also wenn man wirklich in der Anfangsphase ist oder meinst du auch im späteren Verlauf?
Ja, gerade so am Anfang, wenn man diese Positionierung erarbeiten möchte, dass man eben da richtig vorgeht und nicht jetzt eben schon aufs Glatteis von Anfang an sich bewegt.
Ja, also ich glaube wirklich, wenn man so in dieser allerersten Phase ist, sollte man tatsächlich im Gegensatz zu dem, wie man sonst vorgeht, ein Stück weit erstmal die Zielgruppe ausblenden und halt nicht sofort alles abklopfen und sozusagen jedes Argument wegdrücken, weil man sagt, na, das kommt dann bei der Zielgruppe eh nicht an, sondern ich glaube, da muss man wirklich so einen Prozess der Öffnung und der hinreichenden Vorbereitung durchlaufen, dass man wirklich sich auch nochmal Zeit nimmt, Wettbewerber anguckt und jenseits der Wettbewerber aber dann wirklich auch nochmal in sich selber reinguckt und halt überlegt, was lässt sich denn logisch aus einem Leistungsangebot herauslesen, ne, was lässt sich logisch ableiten, dass zum Beispiel, ich muss gerade überlegen, dass jetzt beispielsweise eine Bank für Diversity steht, ist ja gar nicht so intuitiv erschließbar. Aber dass eine Bank in erster Linie für seriöse Geschäftsabwicklung und klare Prozesse und Einhalten von Gesetzen und Regularien und für Stabilität steht, das ja, ne? Das heißt, man muss halt wirklich nochmal auch sich beim Wettbewerb umschauen, gar nicht so sehr, ob die dann eben alle grün oder gelb oder blau nutzen, sondern auch, was sind da denn tatsächlich verlässliche Werte, die kommuniziert werden und was macht uns in einem zweiten Step besonders?
Du hast im Thema Branding vorhin auch das Thema Strahlkraft gesagt und schon mehrmals jetzt den Begriff Kultur erwähnt. Ist denn für dich jetzt mal als Verbraucher, als Konsumentin, ist für dich denn die Kultur heute ein Trigger, wie dich eine Marke zum Fan machen kann?
Also für mich definitiv. Ich komme ja so beruflich auch ein wenig aus dem Social-Media-Bereich, das heißt für alle, die mich nicht kennen, sehr. Und ich muss sagen, allein die Kultur, wie du mit deinen Nutzern auf Social-Media interagierst und wie du dich als Marke da platzierst und ob du halt beispielsweise, wenn irgendwie Kritik aufkommt, einfach nur Copy-Paste irgendwie die Pressemitteilung reinpackst und sagst, weiteres per DM, Ausrufezeichen. Allein das, die Art und Weise, wie du mit deinen Nutzern über Social sprichst, finde ich, macht halt schon echt einen riesen Unterschied aus. Und Kultur ist ein sehr, sehr starkes Differenzierungsmerkmal. Und mittlerweile wissen es auch die richtig großen Companies sozusagen für sich zu nutzen, dass man eben auch dann über eine nette, eher freundschaftliche Kommunikation mit seinen Kunden, selbst im Premium-Bereich, halt engere Beziehungen aufbauen kann und halt auch durch Personalisierungsmaßnahmen. Ne? Also deswegen, Kultur wird, glaube ich, immer wichtiger, nicht nur in Sachen Personal Suche und Gewinnung, also so Richtung Employer Branding, sondern halt auch sonst, weil das ist das, was uns im Endeffekt sehr stark unterscheidet.
Jetzt stelle ich mir das ganz, ganz schwierig vor. Du sagst, man soll gerade diese kulturellen Punkte soll man erstmal intern klären. Da gehört ja eine riesen Selbstreflexion dazu und auch wahnsinnig viel Mut, vielleicht auch mal festzustellen, also eigentlich möchte ich gerne total grün sein, aber eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht technisch noch nicht machbar oder aus welchen Gründen auch immer. Macht es Sinn oder ist es wichtig, dass sich Unternehmen in so einem Fall Hilfe suchen und dann kommt einfach irgendwie dieses böse Wort Berater immer mit auf den Plan oder sollen das wirklich die Unternehmen intern machen und kriegen die das auch mit einem nicht so riesigen Budget hin?
Also, ne, das Budget ist ja sozusagen eine zweite Frage, aber so grundsätzlich, ich sag mal so, ne, Beratung, ohne jetzt irgendwie in ein Verkaufsgespräch abzudriften, Beratung hat ja meistens mehrere Vorteile, dass man einen externen Impuls von außen bekommt. So, das ist das eine, was halt zweifelsohne total hilfreich sein kann. Und gleichzeitig kauft man sich Methoden ein. Was ich aber viel tatsächlich merke, und jetzt muss ich ein bisschen munzeln, es schafft halt vor allen Dingen Verbindlichkeit. Wenn man halt bereit ist, einen gewissen Preis auch dafür zu bezahlen, dann ist es eben kein Thema, was immer wieder nach hinten vertagt wird und verschoben wird, sondern dann räumt man dem Ganzen auch in der Geschäftsführung, im Leitungsteam, dann räumt man dem Ganzen einen gewissen Stellenwert ein. Ich meine jetzt nicht monetär, aber ich meine auch zeitlich, weil ansonsten diese Reflexionsdinge, es gibt ja immer etwas zu tun, was dringlicher ist. Es gibt immer irgendwas, was strategisch, taktisch, operativ jetzt gerade entschieden werden muss, weshalb man eigentlich gewisse, ja, grundsätzliche Dinge gerne vertagt. Das heißt, manchmal macht es eben auch Sinn, jetzt jenseits des fachlichen Know-how, der Methodenkompetenz und so weiter und so fort, halt wirklich dadurch für Verbindlichkeit zu sorgen, weil man kann sich die Fragen, wenn man die vorher kennt, man kann sich die Fragen auch alle selber stellen und beantworten. Das ist auch gar kein Problem und das heißt auch nicht, dass da eine mindere Qualität rauskommt. Nur erfahrungsgemäß habe ich halt gesehen, dass es wirklich dazu führt, dass gewisse Dinge oft ein Jahr auf zwei ja immer wieder verschoben werden.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ohne in irgendein Verkaufsgespräch abzudriften, sich einen externen Impuls, wie du das so schön gesagt hast, zu holen, das zahlt sich aus langfristig.
Ne, also die meisten haben halt einfach eine andere Aufgabe im Unternehmen. Und sich da auch einzudenken und das dauert. Deswegen externe Impulse zu bekommen, halte ich für total relevant. Aber wie gesagt, man kann es auch klein machen und startet erstmal intern mit einer Mitarbeiterbefragung. Das hilft, ne, alles, was so an zusätzlicher Erkenntnis rauskommt, hilft nochmal total, um nicht negativ den Spiegel vorgehalten zu bekommen, sondern um einfach mal zu sehen, naja, wir als Geschäftsführung, wir dachten eigentlich, unser Unternehmen würde da und da und dafür stehen. Aber wir merken, wenn wir mal die Mitarbeitenden befragen, ne, die sehen ganz andere Vorteile, die sehen aber auch ein paar Dinge, die man wirklich mal optimieren könnte. Und ich habe es jetzt nochmal ganz konkret auch in einem Fall miterlebt, dass beispielsweise bei einer Umfrage nochmal rauskam, dass halt Mitarbeitende in vielen Bereichen unzufrieden waren und die Marke gar nicht als so offen beispielsweise wahrgenommen haben, aber dann andere Werte, die halt eigentlich sehr nah an dem Wert der Offenheit sind, nämlich Familiarität, Zugehörigkeit, dass die außerordentlich hoch von Mitarbeitenden bewertet worden sind. Das heißt, irgendwo da Kommunikationsprobleme gibt, ne? Dass eine Marke halt schon eigentlich auf einer sehr guten Sozialstruktur aufbaut, aber dass diese insgesamt etwas undurchlässig sind. Und das ist halt total spannend und da braucht man, um ehrlich zu sein, jetzt nicht ein großes Beratungsbudget, um mal eine Umfrage aufzusetzen, um dann einfach von intern auch mal was mitzubekommen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn die eigenen Mitarbeitenden nicht irgendwie die Marke und die Vision und das Unternehmensziel verstehen, dann muss man in die Selbstreflexion übergehen. Ne? Also wenn da jetzt eine große Kluft auftut, dann muss man halt nochmal nachdenken.
Ja, also das finde ich einen sehr guten Tipp, also da die Mitarbeiter mal mit einzubeziehen, um da mal ja, so eine gewisse Selbstreflexion auch hinzubekommen. Wenn man das, ich weiß gar nicht, ob man das so abstrakt dann überhaupt formulieren kann, aber könntest du vielleicht zum Schluss nur irgendwie so ganz kurz und knackig, wenn das irgendwie möglich ist, was ist denn so die wichtigste Frage, die sich Marken stellen sollten, wenn sie sich als Marke positionieren wollen?
Die allerwichtigste Frage.
Ja, vielleicht ist es möglich, das in einer Frage irgendwie so mal ganz nach vorne zu stellen und zusammenzufassen.
One for the road.
Ja, wer bin ich und was habe ich eigentlich zu sagen?
Okay, okay.
Wer bin ich und was habe ich eigentlich zu sagen?
Sehr schön, sehr schön.
Das ist für alles, wo es um das Thema Marke, Positionierung, auch Personal Branding. Personal Branding auf LinkedIn. Wer bin ich da und was habe ich da eigentlich zu sagen? Was sind denn meine Themen? Worüber will ich berichten? Wofür brenne ich? Wo kann ich verstehen? Wo will ich vielleicht aber auch in Zukunft hin?
Perfekt. Super. Also das finde ich auch ein tolles Schlusswort. Also wirklich gut. Rebecca, was soll ich sagen? Vielen Dank für deine Ausführungen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, gell?
Das fände ich schön.
Alles klar.
Ich danke.
Ciao, servus.
Auch von mir. Danke, Rebecca.
Danke.
Tschüss.
Euch beiden.
Danke.
Liebe Grüße.
Ja, Sabine.
Ja, ich habe natürlich wie immer sehr viel emotionale Dinge auch mitgenommen. Also natürlich so der externe Impuls, immer das kenne ich auch aus meiner Texterarbeit, dass es manchmal schon Sinn macht, Fragen aus meiner Warte zu stellen und das Unternehmen auch aus einer anderen Warte zu sehen und zu erkennen. Das macht immer Sinn. Und gerade wenn ich dann auch länger für Kunden arbeite, nach der Weile kommt dann auch so ein kleiner Aha-Effekt. Ach so, ach ja, ach natürlich. Und ich finde auch jede Texterarbeit ist auch immer so ein bisschen so Markenarbeit, weil man ja heute immer nicht nur die Features eines Produktes beschreiben möchte, sondern eben auch das Warum der Marke irgendwie mit kommunizieren möchte. Insofern war das jetzt nochmal ganz wichtig. Und mir hat auch dieser Aspekt ganz gut gefallen, wie wichtig es heute ist, die Kultur eines Unternehmens auch nach außen zu kommunizieren. Ich merke das auch ganz oft bei Gründern, wenn ich die begleite. Da ist immer die erste Frage ist Logofarbe. Logofarbe Webseite. Und ob das dann wirklich mit dem irgendwie in einer Verbindung steht, was sie eigentlich wirklich machen wollen. Also, dass man hier die Reihenfolge vielleicht mal überdenkt. Das finde ich ja für mich eigentlich das wichtigste Learning aus diesem Podcast.
Ja, also was mir gefallen hat, das ist auch der Ansatz, Zielgruppe ausblenden und sich wirklich mal öffnen. Aber es waren einige Punkte dabei, die man jetzt noch diskutieren könnte und das wirklich tolle Anregungen waren. Ja, insofern, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Folgt uns, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören bei unserem Treffpunkt Marketing. Servus!
Servus!
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@embis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.